mit Level und Magieren. Jetzt waren da drin Leute, als sie nicht mehr bauen konnten, weil quasi die Server damals denen zu Ende gingen, fingen die an, die drin waren, denen wurde langweilig, und die fingen an, Neulinge, die reinkamen, direkt rauszutreiben, bis hin zu sozial umzubringen. Ja, weil die einfach nichts mehr daran zu tun hatten und die konnten nicht mehr Inseln anbauen so schnell. Das sind ganz spannende Phänomene, die man da hat. Also heißt Fazit, Online-Spieler sind nicht dieselben Süchtigen wie die in sozialen Netzwerken oder in seltenen Fällen. Das ist ein bisschen andere Suchttendenz. Das eine ist noch sozialer Kontakt und das andere ist eher nach diesen Leveln und Punkte sammeln. Ein bisschen wird es übrigens bedient, die Kombination, dass man in sozialen Netzwerken so viele Rankings hat. Also ich habe so ein Xing-Profil, da sehe ich immer so, oh, ich bin nur bei 85 von 100%, da wird versucht, das ein bisschen zu bedienen. Aber hat nicht wirklich diesen Effekt. Sprich so laut, dass die dich hören.
Ich habe letztens gelesen, dass der erfolgreiche Facebook-Post,
ja,
ähnliche Reaktionen im Körper hervorrufen sollen wie ein Höhepunkt beim Sex. Und auch das wird wohl vielleicht mal passiert. Das wird auch nicht. Ich glaube, die Spiegelstärke. Auf jeden Fall.
Okay. Ja, genau.
Ja, wenn man Notifications kriegt, wenn man guckt, dann genau. Dieses Dopamin kriegt.
Ja, ja, ja. Aber es sind da eher die sozialen Netzwerktypen. Okay. Wir werden aufgezeichnet. Es gibt irre Zugriffsraten, ja, bei der Stelle. Gut. Können Herr Theis dann nochmal befragen. Marco will berühmt werden. Der Herr Theis ist der Experte, der weiß noch mehr dazu. Können wir mal fragen. Okay. Gut, ich gehe ja mal schneller durch. Wir gehen jetzt mal, was ist eigentlich E-Learning? Das wird uns ein bisschen klären. E-Learning muss was bringen. Also E-Learning ist so groß begreift der Einsatz neuer Medien. Ob die CD-ROM schon dazugehört oder nicht, ist Definitionssache. Meistens sagen wir Einsatz neuer Medien und Internet, also Bereitstellung übers Netz. Ja, aber das ist je nach Einrichtung, je nach Hochschule, je nach Schule ein bisschen anders. Ich selbst benutze den Begriff E-Learning oft gar nicht mehr, weil manche haben dann so bestimmte Vorstellungen oder Abneigungen. In den ganzen Schulprojekten, die ich mache, sage ich eher neue Medien in Bildungsprozessen oder neue Medien in Lehr- und Lernprozessen. Ja, weil E-Learning oft, manche denken bei E-Learning an reine Online-Lehre, rein Online-Lernen und nicht an die verschiedenen Ausprägungen, die es da gibt. Und wenn wir E-Learning nutzen oder neue Medien, muss es irgendwas bringen. Und ein paar Beispiele will ich Ihnen mal geben. Der eine Mehrwert kann sein, dass wir irgendwie besser lernen. Und das kann zum Beispiel sein in Mathematik, dass wir sagen, wir können durch den Medieneinsatz verschiedene Codierungsformen anbieten. Die Codierungsform, was ich gerade anbiete, ist Sprache mit einer unterstützenden Visualisierung. Und wir haben Settings zum Berufsschüler zum Beispiel, oder das war auch ein Projekt für Studierende. Für Biologiestudenten gab es mal so ein Projekt, die früh Mathe quasi abgeschaltet haben oder lange nicht mehr Mathe gemacht haben und ins Studium reinkommen und Mathe wieder machen müssen und diese Grundlagen nicht mehr haben und auch mit der Codierungsform Formel nicht viel anfangen können. Und die Visualisierung hier drunter, diese Grafik, bietet eine zweite Codierungsform nochmal an auf die Formel. Und so kann ich quasi medial verschiedene Codierungsformen anbieten und vor allen Dingen können die interaktiv sein. Das ist dann ein Unterschied zum Buch, weil das kann ich auch noch im Buch machen. Und hier die Codierungsform, ich kann den Regler verschieben und kann auch sehen, wie das wirkt. Der Mehrwert ist dann am höchsten, und hier haben wir so Content, wir nennen es auch Lernmaterial oder digitales Lernmaterial, wenn der Lerner damit interagieren kann, ich zeige gleich noch ein paar Beispiele, dann bietet es einen Mehrwert, wo ein tieferes Verständnis von Wissen entstehen kann, als wenn ich jetzt nur einen Vortrag halte und Sie hier sitzen und einfach nur zuhören. Zur Untersuchung, dass der Behaltenseffekt aus Vorträgen nicht so hoch ist, sondern erst in der Umsetzung, in der Anwendung, in der Generierung von eigenen Produkten eben die Behaltenseffekte höher werden. Das kennen Sie, wenn Sie ein Referat geschrieben haben. Da lernen Sie mehr, als eine Vorlesung zum Thema zu hören. Und das ist eben eine Interaktivität, die in diesen Lernprogrammen drin ist, die das ermöglicht. Ich habe mal ein paar Beispiele. Das Einfachste, was Sie kennen, und das ist ähnlich, was wir, wir machen Quizzes hier, Schulkontext benutzt wird, sind so Zuordnungsaufgaben. Also es ist einfach, man hat was gelesen und was gehört, und damit man eine Anwendung macht, mache ich eine Zuordnung. und kann das selbst überprüfen. Der Vorteil von sowas ist, dass der Lerner es selbst überprüfen kann, ohne dass ich als Lehrer jetzt bei jedem nachgucken muss. Nachteil ist, es ist vereinfacht. Es ist nicht für jedes Wissensgebiet anwendbar. So für komplexere Inhalte kann man nicht solche Abfragen machen. Der Vorteil ist hier aber, dass der Lerner direkt Feedback bekommen kann und das lieben Lerner. Lerne lieben, zu wissen, wo stehe ich denn in Bezug auf Fortschritt im Lernprozess. Und das ist was, was im Netz oft verfügbar ist, weil Lehrerinnen und Lehrer haben oft wenig Zeit, selbst so Dinge zu generieren. Und deshalb gibt es so Portale und Plattformen, die werden wir auch nochmal auf die Webseite stellen und im TUT bekannt geben, wo Lehrerinnen und Lehrer nachher solche Inhalte von anderen nutzen, weil sie selbst wenig Zeit haben. Da gibt es ganze Portale, um passende Inhalte für mein Fach und meine Jahrgangsstufe zu finden. Weil sowas zu generieren, ist nicht trivial. Und Ziel von dem Werkstück, das Sie hier machen, ist auch, dass Sie sowas mal gemacht haben und einschätzen können, wie viel Arbeit das ist. Weil nachher als Lehrerinnen und Lehrer im Job macht man das eher seltener. Außer Sie sind so begeistert und setzen sich sonntags hin und generieren Content. Wenn ich Content sage, meinen wir oft sowas, oder ein Lernmodul. Ein anderes Beispiel, was interaktiver ist, zum Beispiel, hier ist eine interaktive Karte und die lässt sich gut im Geografieunterricht einsetzen. Sind Geografen dabei hier irgendwie? Auch bei euch 11. WebGeo ist ein Portal, kennen Sie das? WebGeo? WebGeo ist ein Portal, das ist im Netz, www.webgeo.de. Das können auch alle mal sich angucken. Da sind ganz tolle interaktive Lernmodule drin, die auch für die Schule gemacht sind, so für den Gymnasialbereich. Und die Idee hier ist, dass Schülerinnen und Schüler eventuell zum Beispiel in der Klasse in Zweierteams an den Rechner gehen und auf die Karte hin mit verschiedenen Arbeitsaufträgen hingehen. Ich kann verschiedene differenzierte Arbeitsaufträge geben. Und der Lerneffekt liegt darin, dass ich Informationen richtig auswähle, um Fragestellungen zu beantworten. Also ich könnte quasi einen Vortrag halten, dann gehen die in der Klasse an den Rechner, bearbeiten eine Aufgabe und ich bespreche es wieder plenar. Und ich könnte verschiedene Aufgaben geben und mit demselben Lerninhalt verschiedene Aufgaben bearbeiten lassen, damit es nicht so langweilig in der plenaren Besprechung, ja, wie wenn das alles selber gemacht haben. Das muss man abwägen. Was man hier machen muss, ist, dass man die Informationen richtig wählt und sich hier was anzeigen lässt, was eben, man kann Auswahlprozesse machen, man kann zoomen, man kann durch diese Weltkarte navigieren. Ja. Das hat einen hohen Interaktivitätsgrad. Guter Content hat so eine Interaktivität. www.geo.de, wer mehr sehen möchte davon. Anderes Beispiel ist hier noch, das ist gut gestaltet, weil eine ganz triviale quasi Ergebnis auch von Untersuchungen ist, dass die Fragestellung oder der Text nah beim Bild sein soll. Und hier ist so, dass wenn man so Lernprogramme hat, würden Lerner, wenn die jetzt alleine zum Beispiel zu Hause mit lernen würden, so durchsteppen. So, oh, habe ich verstanden, könnte ich alles. Unser Ziel ist, durch solche Interaktivität den Lernenden anzuhalten und zu einer interaktiven Auseinandersetzung. Wenn ich es im Klassenraum mache, gebe ich eine Aufgabenstellung. Aber sowas wird auch eingesetzt für den Lerner alleine zu Hause zum Beispiel, in Berufsschulkontexten oder in der Weiterbildung. Und hier ist so, hier sind Fragen. Und das Ziel ist, dass der Lerner sich diese Kontinentalverschiebung immer wieder anschaut und diese Fragen nacheinander bearbeitet. Man kann das dann auch anhalten. Man kann sich das quasi vor und zurück und immer wieder, bis man alle Fragen beantwortet hat. Und das ist was anderes, als wenn ich als Lehrer vorne stehe, die Kontinentalverschiebung ablaufen lasse und sage, so war's. Sondern hier wird quasi auch besser gelernt, wenn ich so eine Aktivierung einbaue. Und kann dann auch direkt überprüfen. Wir haben auch Settings, wo man es nicht überprüfen kann direkt, sondern die Antworten sammelt, vielleicht Arbeitsplatz austeilt. Kinder oder Jugendliche arbeiten am Arbeitsblatt, bearbeiten das und plenar bespricht man die Antworten. Das ist eine Möglichkeit, Medien einzusetzen im Unterricht. Ich habe noch ein, hier das Beispiel, genau. Hier ist noch ein ähnliches, das sind hier oben die Fragen, die sind ein bisschen voll gestalterisch, ist das nicht so perfekt, da wird man heute eher ein bisschen mehr Platz lassen. Hier ist ein Beispiel, hier oben sind die Fragen, ich gehe durch diese Landschaft und auch hier habe ich wieder diese Auswahlprozesse. Ich muss hier quasi die richtigen Informationen mir abrufen, den richtigen Blick haben, um diese Fragen beantworten zu können. Man kann auch noch gucken, wo bin ich eigentlich, welche Perspektive habe ich gerade. Ja, der Nachteil hier sind, die Fragen sind eingefroren, das ist gut für alleine lernen zu Hause. die Fragen sind hier festgefroren. Als Lehrerin während der Schule will ich manchmal eher ein Arbeitsblatt rausgeben und quasi diese Landschaft anbieten mit neuen Fragen für Unterricht. Na, falschen Satz. Okay. Das ist nochmal ein Beispiel für so ein Lernprogramm. Wer hat schon mal so mit CD-ROM Sprachen gelernt oder irgendwas? Ja, wer noch? Irgendjemand mal CD-ROMs? Der Begriff dafür nennt sich CBT, Computer-Based Training, nur damit Sie Begriffe mal haben. CBT. Und in dem Moment, wo das nicht mehr auf CD-ROM bereitgestellt wird, sondern im Netz zum Runterladen, nennt man das ein WBT, Web-Based Training. Der Vorteil ist, der Anbieter kann es schneller aktualisieren. Wenn die CD bei Ihnen ist, ist die bei Ihnen. Ja, man müsste Ihnen eine neue zuschicken. WBTs sind übers Netz aktualisierbar. Und wir nennen ein anderes Wort dafür, sind Lernprogramme. Die sind eher dafür gemacht, dass der Lerner zum Beispiel alleine zu Hause eigenständig lernt. Der Lerner kann immer sehen, an welcher Stelle es ist, kann so vorwärts klicken. Von der Gestaltung her ist es nicht vorteilhaft, wenn man so einen 10-seitigen Text hätte, was Schülerinnen und Schüler lesen sollen, den auf so ein WBT zu bringen, ist nicht gut. Es gibt Untersuchungen, dass am Bildschirm gelesene Texte niedrige Behaltenseffekte haben, als wenn wir quasi das am Papier lesen und am besten ist, wenn wir unterstreichen, was rausschreiben. In dem Moment, wo wir gewohnt sind, am Rechner zu lesen, kann sich das ein bisschen verändern. Das hat was mit unserer Mediennutzung zu tun. Also wir können das quasi auch trainieren. Trotzdem sind wir nicht sehr interaktiv, wenn wir quasi am Bildschirm lesen. Ich sage daher für Bildungsanbieter, die sagen, ich habe lange Textstellen, sage ich dann, stell dir das PDF bereit und fange mich an, die in WBT umzusetzen. Ein WBT macht dann Sinn, so ein Lernprogramm, wenn darin irgendeine Interaktivität drin ist. Also wenn ich quasi dem Lerner was anbieten kann, wo er so ein Quiz hat, wie es ich eben gezeigt habe, dann macht es Sinn, sowas anzubieten. Und die sind auch nicht geeignet, um Inhalte mit sehr langen Textwüsten dann quasi auf den Bildschirm zu bringen, sondern eher, wenn ich was habe, wo Bilder drin sind oder vor allen Dingen bewegte Bilder. Visualisierungen, Simulationen, Animationen, Quizzes oder eben solche Inhalte wie eben. Dann können mal ein paar Textseiten sein zur Einführung und dann eben solche Aktivierungen. Ich kriege öfter so WBTs auf den Tisch und soll die Qualität ermessen, soll Feedback geben. Dann bekomme ich so Teile, das sind 20 Seiten Text und hinten 10 Seiten Quizzes. Ja, so einzelne Seiten, auch nicht so toll. Schöner ist, die Quizzes sind drin, also 2-3 Seiten Text und dann quasi eine Aktivierung und umgekehrt. Und ganz spannend ist, wir selbst haben im Bereich so Lernstile Untersuchungen gemacht. Es gibt Menschen, die können, bevor sie Inhalt sich aneignen, theoretisch, machen die gerne mal ein Quiz. Und es gibt andere, die sagen, bevor ich nicht die Theorie gehört habe, mache ich hier kein Quiz. Und dann kann man auch noch verschiedene Lernpfade durch sowas anbieten. Extrem macht es WebGeo. WebGeo ist ein Portal, wo ich auf dieselben Inhalte verschiedene Lernpfade noch anbieten kann. Das ist der eine sagt, oh, ich lese erst den Text und mache dann das Quiz. Und der andere sagt, ich mache gleich mal das Quiz und guck mal, was weiß ich denn, ohne dass ich was gelesen habe. Ja, durch den Quiz, also ein Quiz, wo man sagt, ich weiß gar nicht, was ich kann, ich frage mal ab, was ich kann, ohne den Text gelesen zu haben, kann man auch Motivation erzeugen durch das Entdecken von Wissenslücken. Wir kennen das vielleicht, also wenn ich Sie jetzt mal so, warum ist der Himmel blau? Und Ihnen so 4 nahe beieinander liegende Antworten gebe. Multiple Choice-Fragen haben zum Beispiel nahe beieinander liegende Antworten, die zu einer Reflexion führen, nicht wie im Fernsehen manchmal, diese eindeutigen, ja, sehr platten Fragen. Also gute Multiple Choice-Fragen haben beieinander liegende Antworten. Was passieren kann, ist, dass Sie denken, ja, so ein bisschen weiß ich es, aber so genau konnte ich es nicht erklären und eine Neugierde erwacht, mit der sie dann quasi weiterlernen. Oder sie tippen auf eine Antwort, die ist falsch und entdecken dann, das nennt Piaget eine kognitive Dissonanz, sie entdecken, oh, ich habe es falsch, wie ist es denn richtig? Das ist ein Effekt, der zum Beispiel, wenn wir Wer wird Millionär gucken und in dem Moment googeln und nachgucken, ja, am iPad irgendwie gucken und nachgucken und neugierig sind, das ist der Effekt, der da genutzt wird. Durch Wissenslücken eine Motivation auf das Füllen der Wissenslücken zu decken. Ja, wenn wir werden Millionär gucken, lernen wir nicht so tief. Da gibt es Untersuchungen, dass das nicht sehr nachhaltig ist. Wir nennen das sehr so informelles Lernen. Das vergisst man auch schnell wieder. Das ist nicht richtig eingeordnet. Beispiel, was WebGeo noch macht, ist, dass es Inhalte nicht nur so sequenziell anbietet, gibt es auch Untersuchungen, das PASC macht dazu Sachen. Es gibt Lerner, die arbeiten sehr gerne sequenziell. Und es gibt Lerner, die springen gerne. Wenn jetzt ein Lerntyp, der gerne springt, auf ein sehr sequenzielles Angebot zugreift, kann sein, dass er die Motivation verliert. Ich gehöre zu diesen modularen Lernern, so nennen wir die, springen. Wenn ich in einem Lernprogramm durchlaufe, wo ich erst an Kapitel 3 rankomme, wenn ich alles in Kapitel 1 brav gemacht habe, habe ich schon keine Lust mehr. Es gibt weitere Untersuchungen, die sagen, Experten können eher springen, weil die haben Überblickswissen. Und Anfänger brauchen es eher sequenziell, weil sie Überblickswissen aufbauen müssen. Ein Experte kann sich quasi neue Sachen hören und schnell einordnen, sodass es gut ist für Anfänger, Dinge erstmal so strukturiert anzubieten. Und für jemanden, der mehr weiß, der kann dann eher springen. Aber wir haben auch Neigung, deshalb kann auch sein, dass der eine WBT nutzt und sagt, das ist was für mich, und andere sagt, das ist auf keinen Fall was für mich, so ein Lernprogramm. Es könnte daran liegen, dass es nicht ihrem Lernstil entspricht. Wer von Ihnen hat mal so ein WBT angefangen und das wieder schnell weggelegt? Mal jemand so gelernt und dann irgendwie doch nicht mitgearbeitet? Was, wissen Sie, was der Grund war für Sie? Haben Sie eine Vermutung? Das hat Wenn Sie eine Vermutung haben, was manchmal sein kann, es fehlt der soziale Kontakt. Manche brauchen so den Peer, den anderen zum Lernen. Ja, manche brauchen Lob von oben, Feedback. Okay. Okay. Ja. Hätte so ein kleiner Avatar geholfen, der im Lernprogramm auftaucht und klatscht, oder hätte es ein Mensch sein müssen? Okay. Ja. Ja. Das Spannende ist, ich glaube gar nicht, dass es davon abhängt, ob für Jüngere oder Ältere. Ich glaube, wir sind unterschiedlich, ja, von den Motivationsstrukturen und von denen, wie wir gerne in Reihenfolgen lernen. Und es gibt zum Beispiel die Menschen, die können sich total gut zu Hause hinsetzen und alleine Mathematikstudium durchziehen. Theoretische Physiker sind solche Menschen. Und es gibt andere, die brauchen auch eher diesen sozialen Kontakt. Und es kann auch sein, dass einem das dann fehlt in so einem Alleine-Lern-WBT. Es gibt übrigens Untersuchungen in den USA, dass wenn man Kindern in Schulen, Jugendschülern in Schulen, solche Lernprogramme anbietet und die Rechner einfach mal hinstellt, dass die keine Tendenz haben, alleine an die Rechner zu gehen. Es gibt eine natürliche Tendenz in Zweierteams oder auch hin und her zu gehen. Also diese Vereinsamung findet nicht statt, wenn quasi Rechner in der Schule eingesetzt werden, im Klassenraum. Die haben einfach mal Rechner gestellt, genug für alle, und untersucht, wie gehen Kinder ran. Und es war eher so, dass sie hin und her gerannt sind und zu zweit an was rangegangen sind, als so alleine. Und das ist ein Beispiel aus der Medizin, wo wir teilweise Lernprogramme nutzen, um sogenanntes so situiertes Lernen herzustellen. Das heißt, es wird ein Angebot gemacht, der Lernende bekommt, wird in eine Situation reingesetzt, wo er sich vorstellt, ah, Sie sind Arzt, Patient kommt rein. Und die Idee ist, durch eine Gestaltung dieses Lernprogramms, in dem dann zum Beispiel mit Bildern oder virtuellen Umgebung was ist, den Kontext herzustellen, in dem das Wissen angewandt wird. Was hier ganz spannend ist, dass man relativ spät, man kriegt keine richtige Lösung, sondern man muss ganz viel tun, um überhaupt an eine Lösung ranzukommen, und kann sich aber Tipps abholen auf dem Weg bei der Suche nach der Lösung. Ja, also da ist zwar eine Lösung zu sehen, aber die wird ganz spät erst anklickbar. An verschiedenen Stellen kann man sich Tipps holen, was würde denn ein Experte an der Stelle raten. In der Medizin hat ja einer so einen Fallgenerator entwickelt, der sogar, wenn Sie Patienten zur Untersuchung schicken, mitdokumentiert, was die Untersuchungen kosten. Und am Ende können Sie Ihren Weg, den Patienten zu behandeln, vergleichen mit dem Weg, den ein Experte gegangen ist, und gucken, ob Sie die richtigen Untersuchungen gemacht haben. Bei Ihnen kommen vielleicht dann 30.000 Euro raus und beim Experten 5, und Sie können diese Lösungswege vergleichen, um zu gucken, ja, welche Entscheidung habe ich dann an welchen Stellen getroffen, was hätte der Experte gemacht. Und in Extremform, es gibt so Trends im E-Learning, was kommen wird. Wir haben so drei große Trends. Der eine ist mobiles Lernen, weil diese Endgeräte verfügbarer werden. Ein zweiter Trend ist Lernen in sozialen Netzwerken. Und ein weiterer Trend wird, es wird mehr Verfügbarkeit geben von 3D-Welten, also 3D-Anwendungen. Das Problem ist manchmal, dass 3D momentan verfügbarer wird, weil es billiger wird, dass es nicht überall sinnvoll ist. Momentan sind wir ein bisschen an dem Punkt, wo wir sagen, wir müssen prüfen, wann macht 3D Sinn. Hier ist ein Beispiel aus dem Projekt GenLab, nennt sich das. Das ist quasi ein Praktikum, Laborpraktikum, wo ich ähnlich wie eine Spielewelt ein komplett virtuelles Labor bedienen kann. und Versuche durchführen kann. Ich steuere dann mit der Maus die Pinzette und stelle Substanzen in die Mikrowelle und die macht Ping, ich hole die raus und bediene das. Das Ziel ist nicht, dass Schülerinnen und Schüler keine Laborversuche mehr machen. Das Ziel ist, dass sie Versuche machen können, wo vielleicht keine Zeit ist in der Schule oder die Laborzeit besser vorbereiten. Für die, die schon mal so Lerntheorien gehört haben, so Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus, wer hat schon davon gehört? Mal zu anzeigen. Das geht ganz stark auf die Ebene von diesem Behaviorismus. Und zwar Verhaltensabläufe lernen und korrigieren. Und der Klassiker in diesem Bereich sind Flugsimulationen. Großteil der Pilotenausbildung findet über Simulationen statt. Gerade im Fahrbereich, Lokführerfortbildung. Werden über Simulationen durchgeführt. Genau, gerade so gefährliche Situationen, Crashs und so weiter. Weil es einfach Situationen ermöglicht werden können, die ich real gar nicht machen kann. Und ich kann Flugstunden anbieten, die ich real gar nicht alle fliegen lassen kann. Und in anderen Bildungsbereichen ist es eben zum Beispiel, dass ein Schüler, bevor er ins Labor geht, schon mal lernt und das Programm ihm auch meldet, wenn er mit der Spitze eine Spritze, eine neue Substanz aufnimmt und vergisst, die Spitze zu wechseln, dann sagt das Programm so, Möp, du hast vergessen, die Spitze zu wechseln. Und Ziel ist, ganz prozedurales Wissen nennen wir das, einfach Handlungsabläufe zu trainieren, um dann, wenn die im Labor sind, bestimmte Prozesse schon zu kennen oder Laborversuche anzubieten, die ich nicht alle durchführen lassen kann. Oder auch mal was explodieren zu lassen, was ich real nicht explodieren lassen könnte, weil die Schule in die Luft fliegt. Ja, dann kann ich die dann online machen. Ja. Ja, genau, ja, absolut. Ja. Ja, absolut wichtig, ja. Ja, ich habe aber nicht gesagt, dass das es ersetzt. Es ist begleitend, ja. Es ist zum Beispiel, was wir hier in der Uni viel haben, wir gucken so, was machen denn die Hochschullehrenden so? Die nutzen es zum Beispiel, um eine Praktikumswoche vorzubereiten, damit, wenn die Studierenden ins Praktikum kommen, die besser loslegen können und diese wertvolle Zeit im Labor besser nutzen können. Oder wir haben einen Zeichenkurs hier in der Uni im Bereich Biologie und im Bereich Geowissenschaften. Die Idee ist, dass wenn Sie auf Exkursion fahren in Geowissenschaften, der Tutor Ihnen nicht mehr erklären muss, wie Sie zeichnen müssen, sondern Sie weiterkommen in der Präsenz, in der Kontaktzeit, im Labor, mit Tutor, und besser vorbereitet reingehen, sodass man weiterkommt, mehr Wissen quasi erwerben kann, als dass der Tutor Ihnen dauernd erklärt, Sie müssen den Weichenstift nehmen. In dem WBT, das wir für das Zeichenkurse haben, ist nicht so, dass Sie da nur am Rechner sind, sondern Sie nehmen wirklich einen Stift in die Hand und zeichnen auf Ihrem Tisch, aber bekommen Hinweise, wie Sie den Stift halten in dem Video. Ja. Nicht immer ist es so, dass wir Medien so einsetzen, dass man nur am Rechner ist, sondern ich habe ein Projekt gemacht, da haben die Schüler wirklich Flipcharts vollgemalt und die Aufgabenstellung kam aus dem Rechner. Man hat gezeigt, den nächsten Schritt jetzt und haben das dann aus dem Film, mussten die Dinge übertragen, um so ein Flussdiagramm zu machen in der Berufsschule. Ja, also es ist auch ein Zusammenspiel von Medien. Wir haben Abläufe im Film aus der Fabrik gezeigt. Problem ist, wir können nicht dauernd in die Fabrik gehen. Ja, mit den ganzen Schülern, das ist ein riesen Organisationsaufwand, man kann es nur einmal machen und nicht dauernd. Wir haben quasi die Fabrik in den Rechner gebracht und die haben gemalt und es wurde so vermittelt. Das sind solche Lösungen. Also Sie haben vollkommen recht, ist kein Ersatz, ist ein Zusammenspiel. Zweiter Punkt, Organisation des Lernprozesses. Das ist der Ort, wo die ganzen Lernplattformen zum Einsatz kommen. In Schulen, Moodle ganz viel, Lonet, macht er auch noch ein Tutorial, Überblick geben. In der Uni ist es OLAT. Das ist der Ort, wo die Lernplattformen zum Einsatz kommen. Und das gilt einfach, ich stelle Material bereit und die Lernenden reichen mir was ein. Und ich hatte heute eine Diskussion mit dem Lehrer, der sagt, oh, wie überzeuge ich die Kollegen? Das ist der Ort, wo ich Lehrer am ehesten kriege, wenn ich sage, sie müssen es nicht mehr alles mitbringen, sie können Material distribuieren. Oder stellen Sie sich vor, die Schüler reichen was ein und sie kriegen nicht 20 E-Mails, wo in dem Dokument kein Name ist und alle nennen es Aufgabe 1.doc. Und früher hat man noch das mit den Viren gehabt, ja, das hat sich etwas gelegt. Also der Vorteil von Organisationen, ich stelle Schülern was bereit, die reichen mir was ein oder die tauschen untereinander Material. Es gibt einen Ort im Netz, wo Schülerinnen und Schüler was bereitstellen und miteinander an einem Projektdokument arbeiten können und es gibt einen Ort, wo das liegt, und Sie müssen nicht alles per Mail rumschicken. Das ist der Ort, wo die Plattformen in Einsatz kommen und der Torscherprozess. Es gibt so ein Schimpfwort im Sprachgebrauch bei Bildungseinrichtungen, die nennen das manchmal PDF-Schleuder. Das ist, wenn die Lernplattform nur benutzt wird, um Material bereitzustellen, dann sagen viele, oh, wir nutzen das nur als PDF-Schleuder. Ich würde es nicht verteufeln. Das ist oft, wie Lehrerinnen und Lehrer an Schulen anfangen, mit Plattformen zu arbeiten. Und nachdem die ein Jahr lang Sicherheit gewonnen haben und die Plattform so nutzen, sagen die, oh, da geht doch noch mehr. Zum Beispiel unterstützen diese Plattformen auch, um Quiz zu machen. Multiple-Choice-Tests kann man damit machen. Das heißt, ich könnte in der Plattform ein kleines Quiz zu einer Aufgabe machen. Der Vorteil ist auch, wenn ich mit Schülern mit Materialien arbeiten möchte, mit Links, mit YouTube-Videos, mit Rechercheergebnissen, dann kann ich die Plattform nutzen, um zu sagen, bitte nutzt diese Quelle und muss es nicht per Mail rumschicken. Und die können die Ergebnisse von ihren Recherchen auch wieder einreichen. In diesen Plattformen ist zum Beispiel ein Wiki oft drin, wo man, Beispiel, wer macht Deutsch oder sowas, Germanistik, Deutschlehrer, Klassiker im Deutschunterricht oder Geschichte auch, die recherchieren was und erstellen irgendwas über einen Autor, eine Biografie oder reflektieren. Dann könnte ich jetzt sagen, verschiedene Kapitel vom Buch werden nochmal beschrieben oder Recherchen zu Autoren. Und statt dass jeder Schüler das einzeln macht und das keiner liest, kann ich sagen, wir machen das gemeinsam in einem Wiki, in der Lernplattform, in unserer Lernumgebung. Ja, und dort ist der Ort, wo wir das alles sammeln. Wir können dann ein Bild reinnehmen von dem Autor und Beschreibung und tragen dort ihre Ergebnisse zusammen, wie ein plenarer Ort, um Material zu tauschen. Ja, und das sind so der Vorteil von diesen Plattformen. Hat jemand von Ihnen mal in der Form, wer hat mal in der Schule Moodle oder Lonet genutzt, kennt Plattformen? Für was wurden die denn genutzt bei Ihnen?
Als Hochschule.
Ach, okay, ja, die machen das. Ja. Moodle oder was hatten Sie?
Moodle ist ganz neu.
Jetzt gerade, okay. Und es wurde Material bereitgestellt oder was haben Sie gemacht? Ja, ja, okay. Wer hat es noch genutzt in der Schule? Also, ja?
Ja, wir hatten nur den Biologieunterricht und haben dann leider Kummerbeine hochgeladen und haben dann unser Ergebnis auch.
Ja. Das sind so die Plattformen, die Lonet und Moodle sind am meisten in den Schulen unterwegs. Ja, und OLAT ist jetzt, was die Uni hat. Und daher, die anderen sind eher so im Schulkontext. Lonet ist für Lehrer an Schulen übrigens kostenfrei nutzbar. Ja, dann, wenn die Schule keine eigene Plattform hat und Sie würden gern sowas nutzen, können Sie immer Lonet nutzen. Und dann kann man sich registrieren und muss dann irgendwie hinschicken, ich bin Lehrer an folgender Schule oder im Referendariat oder Lehramtsstudent. Ja, die wollen das nur sehen. Dann kann man da Kursräume machen. Lonet kann so ziemlich alles, was man auch mit den anderen Plattformen macht. Der einzige Nachteil ist, man hat es nicht so bei sich. Man hat nicht automatisch seine Schüler drin. Ein Appell an Sie, was schön ist, wenn nicht der eine Lehrer das nimmt und der andere das. Sie treiben Ihre Schüler in den Wahnsinn. Das ist einfach ganz nett. Wenn dann mehrere Lehrer in einer Schule sind und Sie sind in meiner Schule und wissen, ah, Kollege X macht auch neue Medien, sich abzustimmen. Was momentan passiert, dass ganz viele dieser Tools da draußen im Netz frei verfügbar sind. Beispiel Google Docs. Oder, ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff Cloud kennen. Hm, Wolke, Cloud. Da gibt es so ziemlich alles, was diese Plattformen so können. SkyDrive sind so Tools, also ich kann Content ablegen. Das Problem ist einfach, wenn der eine Lehrer nutzt SkyDrive, der andere Google Docs, der dritte das und das, dann ist es ganz schön, wenn eigentlich eine Schule so einen Ort hat, wo die Sachen liegen und der Schüler sich nicht merken muss, ach, bei dem Lehrer das und bei dem Lehrer das und bei dem Lehrer das, sondern es einen Ort gibt mit den Kursen. Ja, wo ist dann? Das ist Teil eines Medienkonzepts einer Schule übrigens oder eines Medienentwicklungsplans. Ja.
Ja. Oder auch mit Lonet in der Schule erlebt habe, ist das die Tendenz dahin, dass man erwartet, dass die Schüler bis am Tag vor die Stunde oder das Seminar stattfindet, nochmal bis 16 Uhr gucken muss, ob nicht doch noch was online gekommen ist. Also man wird irgendwie noch mehr überfrachtet, als man so schon zu tun hat. Und man muss irgendwie ständig verfügbar sein und man ist nicht, wenn man zu Hause ist, auch zu Hause, um die Sachen nachzudenken.
Ja. Also, das war ja, finde ich gut, den Hinweis. Es wäre quasi fast, dass ein Kollegium sich mal auf so eine Kommunikationskultur einigen müsste, da nichts zu erwarten. Ich gucke heute noch, ob in der Stunde mein Seminar echt da ist, in welchem Raum. Ja. Dasselbe Angst haben übrigens Lehrer aus einer anderen Sicht. Sie haben eben ein bisschen aus Nutzersicht, aus Lernersicht gesprochen, stimmt das? Lehrerinnen und Lehrer haben dieselbe Angst, ja, dass der Schüler oder die Schülerin die Nacht vorher noch erwartet, Mitternacht eine Aufgabe bearbeiten will, eine Frage stellt und erwartet, der Lehrer ist online. Also das ist für Lehrende genauso die Angst, dass die Teilnehmer das erwarten. Und was da hilft, ist es mitzuteilen. Zum Beispiel, wenn man sowas macht, Wochenende bin ich nicht online, ich bearbeite Mails innerhalb von 2 Tagen, es gibt keine 2 Stunden Reaktionszeit, dass man das auch mitteilt. Ja, und ich möchte nicht in Facebook Freunde haben oder schon, der René Scheppler ist da ein ganz spannender. Der René Scheppler ist so, der ist Lehrer an der Schule, steht voll in der Schule mit den Schülern. Ist da sehr offen, aber für ihn war es schon spannend, wenn die Schüler ihn dann so duzen in Facebook und hallo, du, René. Ja. Und das war für ihn ein großes Thema und der Jürgen Pelzer macht auch ein bisschen was dazu. Das ist das Thema Facebook. Habe ich dann noch Privatheit als Lehrer im Netz, wenn meine Schüler in Facebook mich kontaktieren und meine Freunde sein wollen und ganz schnell wollen, dass ich irgendwie noch helfe nachts, wenn wir mit ihrer Aufgabe nicht klarkommen. Wir kommen zum letzten Mehrwert, das ist, dass neue Formen möglich sind, die wir bisher nicht hatten. Und das sind vor allen Dingen die Medien, die wir jetzt mit diesem Web 2.0 Begriff verbinden. Web 2.0 ist ein sehr weiter, wolkiger, blumiger Begriff. Das subsumiert erstmal so diese ganzen Medien, die da draußen sind, mit denen quasi der Nutzer jetzt auch im Netz sichtbar sein kann. Früher war es so, es war was ganz Spezielles, eine Homepage zu haben, man hat Webspace gebraucht oder musste HTML können. Und mit der Zeit haben sich diese ganzen Tools entwickelt, die vielleicht für Sie normal sind, dass Sie Bilder ins Netz stellen können, dass Sie Wikipedia schreiben können, dass Sie Videos reinstellen können, dass Sie ein Profil haben in den sozialen Netzwerken. Und all das wird unter Web 2.0 subsumiert. Ein anderes Wort ist User-Generated Content, also vom Nutzer generierte Inhalte. Und die haben so ein bisschen, ich habe noch eine Anekdote gleich, und die haben so ein bisschen das Lernen auch verändert. Ein Beispiel aus der Ecke ist Wikis zu nutzen, in denen man eben diese Textproduktion öffentlich machen kann oder zumindest, also es geht nicht darum, dass man frei im Netz schreibt, sondern innerhalb des Klassenraums Texte produziert. Ich habe nur so ein nettes Beispiel, hier haben Lehramtsstudenten Theologie bei Professor Trochlepsi Materialien für den Unterricht entwickelt für die 9. Klasse Schulunterricht. An irgendeinem Punkt haben die entdeckt, das soll nachher auf den hessischen Bildungsserver. Also Ziel war, Lehramtsstudenten entwickeln Content, den Lehrerinnen und Lehrer nachher einsetzen können im Schulunterricht. Und zum Thema Kreuzzüge. Und dann haben die gesehen, oh Gott, da müssen wir auf Rechtsfragen achten, weil wenn wir rechtlich geschützte Bilder nehmen, können wir die nicht frei ins Netz nachher stellen. Das Wiki war die Umgebung, in der wir Content generiert haben, also die Texte erzeugt haben. Und die wurden später in einem anderen Format auf den hessischen Bildungsserver gestellt. Und das ist nur ganz nett, weil es gibt Untersuchungen, dass es Motivation erzeugt, wenn wir Selbstausdruck im Netz erleben. Also Selbstausdruck ist eine der höchsten Motivationsformen, uns im Netz quasi mitzuteilen. Das ist, glaube ich, der Punkt, der da auch, ja, wenn ich viele Freunde habe im Netz oder oft genannt werde, diese Sichtbarkeit im Netz. In der Literatur wird es manchmal unter Social Learning oder vor allem den Community-Based Learning. Also ich produziere was für eine Community, für eine Gruppe. In Taunus gibt es eine Zeitung, die stellt einer Schule einmal die Woche so eine Seite zur Verfügung und die Schüler generieren Texte in einem Wiki, klassenübergreifend, und können einmal die Woche quasi gute Artikel in dieser Zeitung publizieren. Was hier so nett war, die haben dann gesagt, wir müssen ja selbst Bilder machen und haben dann mit diesen Playmobil-Figuren selbst diese Bilder erzeugt. Und was ich oft erlebe, in dem Moment, wo Studierende auch sowas machen oder Schüler, vergessen die ganz, dass sie gar nicht viel Zeit reinstecken wollten, sondern sind so motiviert, auch für andere was zu generieren, für eine größere Gruppe, was vielleicht auf der Schulseite dann zu sehen ist. Dann haben die das Bild erzeugt und ich fand es so nett, das letzte Bild habe ich gar nicht, ich stelle es nochmal ins Netz, da ist dann ein Bild mit so einem Blutbad, dann haben die wirklich die ganzen Figuren in eine rote Farbe geworfen und so ein riesen Blutbadbild, wenn Jerusalem dann gefallen ist und die Mauern kaputt gegangen sind und quasi Jerusalem fällt, das große Blutbad. Es gibt eine Untersuchung auch, dass es eine Gefahr besteht, wenn Lehrende so Web 2.0 verliebt werden, dass die Lerner zerren ins Web 2.0 und wollen, dass Lerner ihren Lernprozess sichtbar machen. Das ist wie, kennen Sie Blitzlicht, so jeder sagt was. Ja. Ich glaube, manche brauchen, das hatte ich vorhin so ein bisschen, manche, die dann vorne sitzen, sind noch am kognitiven Prozessieren und müssen schon was sagen. Und wenn wir so ein Online-Blitzlicht machen, wo alle was schreiben sollen, finde ich immer wichtig zu prüfen, ist es wirklich für den Lernprozess förderlich an dem Punkt, dass ich jetzt was ins Netz schreibe? Oder ist es nicht wichtiger, in der geschlossenen Umgebung was zu schreiben? Und ist es überhaupt wichtig, an der Stelle was zu schreiben? Es gibt Lehrer, die dann so total Web 2.0 verliebt werden und dann müssen die Schüler dauernd was blocken und ins Wiki schreiben. Da ist nur mein Appell, prüfen Sie, ob das für den Lernprozess sinnvoll ist. Weil wenn Lehrer anfangen, mit neuen Medien zu arbeiten, ist manchmal so ein Punkt, man kriegt ja nicht mehr Geld dafür, dass man neue Medien nutzt. Und dann kommt so ein Punkt manchmal bei Lehrern, oh, mein E-Learning klappt, guck mal, die schreiben ganz viel in mein Forum. Und da ist so eine Gefahr, dass man eine Rückkopplung machen muss einfach. Ist es wirklich sinnvoll für den Lernprozess des Schülers, der Schülerin und nicht so eine Eitelkeit, die schreiben ganz viel in meinem Forum, das klappt hier. Weil es kann auch sein, dass man Kollegen überzeugen will, so guck mal, das klappt. Ja. Und sieht, ist die Verschriftlichung gut für den Lernprozess und nicht, ist es schön, dass bei mir im Forum viel gepostet wird. Ja, da einfach hinzuschauen. Wir neigen uns dem Ende zu. Zusammenfassend nochmal, dieser Übergang von Web 1.0 zu 2.0 hat im E-Learning so eine, das ist ein bisschen eine Worthülse, aber so ein Übergang generiert auch von quasi Online-Frontalunterricht, was so ein WBT wäre, so ein Web-Based Training, so eine CD-ROM, mit der Sprachen lernen kann, ist im Prinzip ein Online-Frontalunterricht. In eine Brücke, in eine Lernform, wo wir den Lerner auch Rückkopplung geben lassen und sehen, was macht er denn aus dem, was er oder sie gehört hat, durch einen Beitrag in einem Forum, durch einen Beitrag im Quiz. Ich habe mal einen Kurs gehabt mit Erwachsenen, ging es um Lernumgebung, wo die dann ihre Lernumgebung fotografiert haben, ihren Balkon, ihren Schreibtisch und eine ganze, ohne, es war keine Aufgabe, es kam von selbst, untereinander das geteilt haben, wie sie eigentlich lernen, ihr Lernen quasi reflektiert haben, dazu eine Flickr-Seite hatten, wo sie alle quasi ihren Schreibtisch fotografiert hatten untereinander. Ja, das sind diese Übergänge. Und das sind diese neuen Möglichkeiten, die wir einfach haben. Jean-Paul Martin ist in Baden-Württemberg unterwegs, der ist inzwischen in Rente. Jean-Paul Martin hat so ein Konzept, Lehren durch Lernen. Lernen durch Lehren, Lernen durch Lehren. Und er sagt im Prinzip, dass wir ein Tiefenwissen aufbauen, wenn wir Inhalte für andere erzeugen. Und das kennen Sie aus der Uni, wenn wir so ein Referat machen und für andere halten. Eine Form ist auch, Inhalte für andere zu erzeugen. Ja, und nicht nur ein Referat zu halten, eine halbe Stunde und so, sondern eben, dass Schülerinnen für andere Schüler in Wikis oder in anderen Formen Content erzeugen, verschriftlichen, zum Beispiel Vorlesungsmitschriften machen oder Protokolle von Sitzungen, von Laboren und die nicht nur einfach dem Lehrer in die Hand drücken, sondern eben in so einer Lernumgebung für andere verfügbar machen. In Berufsschulen wird es viel genutzt, zum Beispiel auch für Mitschriften für Prüfungen. Es gibt Berufsschulgänge, also Ausbildungsgänge, da gibt es noch gar nicht viel Bücher dafür. Und eine Idee ist, dass zum Beispiel Schüler und Lehrer gemeinsam Inhalte erzeugen im Wiki und die Prüfer aus dem Wiki Fragen generieren. Das ist so ein Format, was manchmal gemacht wird. Okay, das nochmal Überblick, sind so die Web 2.0 Geschichten, was für Sie interessant ist als Lehrerinnen und Lehrer, ist auch in Richtung E-Portfolio zu gucken. Das ist noch ein Ansatz, dass Schülerinnen und Schüler eine Rückkopplung an ihren eigenen Lernprozess haben, ihren Lernen reflektieren, auch das, wo sie stehen, beschreiben. Wir kennen die Portfolioarbeit. Wer kennt Portfolioarbeit schon aus der Ausbildung? Gibt es Ansätze, es auch noch online zu machen, dass Schüler quasi selbst dokumentieren, wo stehe ich, was kann ich? Und diesen E-Portfolio-Plattformen können Schüler auch noch entscheiden, das mache ich nur meinen Nachbarn zugänglich, das dem Lehrer und den Teil sehe nur ich. Ja, und das ist so eine Idee, auch nicht nur für ein Jahr, sondern das sofort zu schreiben und den Kompetenzzuwachs zu dokumentieren. Und Lerner damit wieder zurück zu ihrem Lernprozess ein bisschen zu führen. Soweit mal, in Anbetracht der Zeit. Ja, erster Überblick, Ziel ist von dem Input heute ein Grundstock, was ist eigentlich Lernen mit neuen Medien, was kann es denn bringen? Wo sind auch die Grenzen? Also Grenzen zum Beispiel so Web 2.0 auf Teufel komm raus, weil es so schön ist. Kann auch schaden. Rückkopplung ist immer, bringt es für den Lernprozess was. Gut. Gibt es an der Stelle Fragen von Ihnen direkt dazu?
Ja, prima.
Wir können auch die Aufzeichnung beenden an dem Punkt. Gibt es Rückfragen von Ihnen? Gibt es Ideen für eigene Mehrwerte, die Sie entfalten wollen? Was ist ein Mehrwert, wo Sie sagen, der passt zu meinem Fach? Was bringt Medienansatz in Ihrem Fach? Oder einem Ihrer Fächer? Ja?
Mehr Zeitzeugen, Berichte, Geschichten. Ja. Weil man sich da mehr mit verbunden fühlt, wenn jetzt man sich das vielleicht anschaut und sieht, der Mensch hat es erlebt und erzählt es uns gerade, wie wenn jetzt ein Lehrer das vorträgt und sagt, ja, das war halt so, das ist seine Geschichte.
Ja. Oder dass die Schüler das selbst generieren, ihre Großeltern befragen oder... Ja, es kommt auch da.
Aber ja, dass man eventuell sowas dann auch.
Ja. Ja. Also Sie würden eher auf Content, der im Netz ist, zugreifen, wenn es Zeit ist. Ja. Sie können übrigens die Aufzeichnung ausmachen. Das ist, ja, mit Ende der Folie war das vorbei. Das wird jetzt nicht mehr aufgezeichnet, ja. Es gibt sonst noch irgendwas, wo Sie sagen, das kann ich in meinem Fach machen.